War die Sonnenfinsternis bei der Kreuzigung des Herrn Jesus eine normale Sonnenfinsternis? Das heißt, lässt sie sich naturwissenschaftlich erklären? Gucken wir mal, was die Bibel dazu sagt. Matthäus 27, Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Was ist eine Sonnenfinsternis überhaupt? Bei der Sonnenfinsternis stehen Erde, Mond und Sonne auf einer Linie. Das heißt, der Mond hat sich genau zwischen Erde und Sonne geschoben. Und wenn das der Fall ist, dann kann es zu einer Sonnenfinsternis kommen. Es gibt unterschiedliche Sonnenfinsternisse. Es gibt ringförmige Sonnenfinsternisse. Es gibt partielle Sonnenfinsternisse. Und es gibt totale Sonnenfinsternisse. Und eine totale Sonnenfinsternis findet am 8. April statt. Man kann sie sehen, allerdings nicht von Deutschland aus, aber in Mexiko, den USA und auch in Teilen von Kanada. Viele wollen dieses Spektakel totale Sonnenfinsternis natürlich live erleben. Und die Frage ist, was macht eine solche Sonnenfinsternis so besonders? Und was ist überhaupt der Unterschied zwischen diesen drei Sonnenfinsternissen? Nun, die totale Sonnenfinsternis bedeutet noch einmal, dass der Mond zwischen Erde und Sonne steht. Auf einer Linie und genau in dem richtigen Abstand, dass die Mondscheibe die Sonnenscheibe bedeckt. Deswegen ist von dem hellen Licht der Sonne nicht zu sehen. Was man allerdings sehen kann, ist der leuchtende Kranz der Korona und manchmal sogar einige Auswürfe, die die Sonne tut. Was ist dafür nötig? Nicht nur der richtige Abstand, nicht nur, dass die drei Himmelskörper auf eine Linie stehen, sondern es muss natürlich dann der Fall sein, wenn Neumond ist. Denn bei Vollmond, wenn die Sonne den Mond anstrahlt, und zwar so, dass wir die Scheibe voll erkennen können, hat der Mond natürlich die völlig falsche Position für eine Sonnenfinsternis. Trotzdem haben wir nicht bei jedem Neumond eine Sonnenfinsternis, denn meistens zieht der Mond nördlich oder südlich an der Sonne vorbei. Übrigens, eine totale Sonnenfinsternis ist nie auf der ganzen Tagseite der Erde zu sehen. Immer nur auf einem kleinen Bereich. Denn der Kernschatten des Mondes bedeckt maximal einen schmalen Streifen von etwa 300 Kilometer Breite. Das heißt, links und rechts von diesem Streifen, besser gesagt nördlich-südlich davon, ist eine totale Sonnenfinsternis nicht zu erkennen. Aber man erkennt noch eine partielle Sonnenfinsternis. Denn von diesen Positionen der Erde aus gesehen, bedeckt der Mond nur einen Teil der Sonnenscheibe. Man kann etwas von dem erleben, was man auch bei einer totalen Sonnenfinsternis erlebt, dass es kühler und dass es dunkler wird. Was man allerdings nicht sehen kann, ist diese erstaunliche Korona, die das Ganze eben auch so interessant macht. Bei der ringförmigen Sonnenfinsternis stehen Sonne, Mond und Erde wieder auf einer Linie. Aber die Erde ist der Sonne besonders nah. Oder der Mond ist besonders weit von der Erde entfernt. Dann ist die Mondscheibe nicht groß genug, um die Sonnenscheibe vollständig zu bedecken. Und deswegen sieht man anstatt der Sonnenkorona, sieht man von der Erde aus, die Sonne als einen schmalen Ring rund um den Neumond leuchten. Auch hier erlebt man, dass es kälter wird, auch sicherlich dunkler, aber die Korona an sich lässt sich ebenfalls nicht erkennen. Die Sonnenkorona an sich ist ein Strahlenkranz, der natürlich immer da ist, also ein mehrere Millionen Grad heißes Gas, aber das eben normalerweise von der hellen Sonnenscheibe überstrahlt wird. Nun, weitere naturwissenschaftliche Dinge, die mit der Sonnenfinsternis in Verbindung stehen, kann man sicherlich in der bekannten Literatur nachschlagen. Ich möchte jetzt einmal auf Sonnenfinsternisse oder auf Sonnenereignisse eingehen, die in der Bibel erwähnt werden. In 1. Mose 1 heißt es, dass Gott Sonne, Mond und Sterne als Zeichen gemacht hat. Natürlich auch, um Licht auf diese Erde zu geben, auch die Sonne, weil sie nötig ist, damit biologisches Leben überhaupt existieren kann. Aber sie sind auch eben besondere Zeichen. Und eines der ersten großen Zeichen, was wir finden, in Josua 10, Vers 14, hängt eben mit Sonne und gleichzeitig mit Mond zusammen. Und das ist ab Vers 12 dieses bekannte Wunder zur Zeit von Josua. Als es plötzlich heißt, damals redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Kindern Israel hingab und sprach vor den Augen Israels, Sonne steh still in Gibeon und du Mond im Tal Ajalon. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerächt hatte. Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang, ungefähr einen ganzen Tag. Und es war kein Tag wie dieser vor ihm und nach ihm, dass der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hätte, denn der Herr kämpfte für Israel. Also die Sonne blieb ungefähr 12 Stunden an einer Stelle stehen, sie verharrte da regelrecht, bis sie dann langsam unterging. Da Ajalon westlich von Gibeon liegt, wo es auch ein Ereignis des Mondes gab, wie wir das gelesen haben, muss der Mond ein abnehmender Halbmond gewesen sein, der wahrscheinlich sehr tief über dem Westhorizont war. Also es ist keine Sonnenfinsternis, die uns hier beschrieben wird, aber es ist ein besonderes Himmelsereignis, wo Sonne und Mond involviert gewesen sind. Das nächste Ereignis steht wieder in einer gewissen Weise mit der Sonne in Verbindung, diesmal nicht mit dem Mond. Und das ist in 2. Könige 20, als Hiskia schwer krank geworden ist. Gott schickt seinen Propheten Jesaja zu ihm und lässt ihm sagen, so spricht der Herr, bestell dein Haus, denn du wirst sterben. Das war natürlich eine schreckliche Botschaft für Hiskia, der sich daraufhin vor Gott demütigte, der bitterlich oder sehr weinte, wie es in der Heiligen Schrift steht. Und Jesaja hatte Jerusalem noch nicht verlassen, da gab Gott ihm eine neue Botschaft. Und er sagt, geh zurück zu Hiskia und sag ihm, ich habe deine Tränen gesehen und ich werde deinen Lebensjahren noch 15 Jahre hinzugeben. Hiskia, sichtlich überrascht über diese Botschaft, fragt Jesaja, was ist das für ein Zeichen, dass der Herr das wirklich tun soll? Und dann sagt Jesaja zu ihm, Hiskia, du kennst doch da diese Sonnenuhr von Ahas dort in dem Palast. Was ist dein Wunsch? Soll der Zeiger 10 Stufen vorwärts gehen an dieser Uhr oder soll der Zeiger 10 Stufen rückwärts gehen? Da sagt Hiskia, dass der Schatten vorwärts geht, ist was Normales. Hier wäre das natürlich trotzdem ein Wunder gewesen, denn es wären 10 Stufen schlagartig gewesen. In der Regel geht der Schatten ja kontinuierlich weiter auf dieser Sonnenuhr. Aber nee, sagt Hiskia, lass den Schatten mal 10 Stufen zurückgehen. Und das passierte tatsächlich. Der Schatten lief dann 10 Stufen oder 10 Grad rückwärts. Und das entspricht wahrscheinlich einer Zeitspanne von etwa 40 Minuten. Nur das heißt nicht, dass die Sonne sich rückwärts drehte. Das heißt auch nicht, dass die Erde sich rückwärts drehte. Wir wissen gar nicht genau, was geschah. Wahrscheinlich griff Gott überhaupt nicht in die Bewegung der Himmelskörper ein, sondern es heißt lediglich, der Schatten ging rückwärts. Das ist ein Wunder, was wir nicht naturwissenschaftlich erklären können. Das sind nicht Sonnenfinsternisse, die wir gerade gesehen haben. Aber es sind Wunder, die Gott durchführte. Das heißt, naturwissenschaftliche Erklärungen sind unmöglich. Auch wenn einige Wissenschaftler versuchen, das mit ringförmigen Sonnenfinsternissen zu erklären, aber die Zeitspannen sind in der Regel zu lang, in denen diese Ereignisse stattfanden. Außerdem kann man diese Art der Wunder nicht naturwissenschaftlich erklären. Gott setzt Naturgesetze außer Kraft. Und das nächste Ereignis, was wir finden, ist dann ein Zeichen des Himmels, ist dieser Stern von Bethlehem. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Siehe dazu das entsprechende Video mit dem entsprechenden Thema. Und damit kommen wir zu der Kreuzigung des Herrn Jesus. Nun, die 3 Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, berichten übereinstimmend, dass während der Kreuzigung eine große Dunkelheit eintrat. Sie dauerte 3 Stunden von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr nachmittags oder wie es auch schon mal heißt, von der 6. bis zur 9. Stunde, je nachdem, welche Zählung man nimmt. Aber es war in allen Evangelisten, die darüber sprechen, eine 3-stündige Finsternis während der Kreuzigung. Kann das eine normale Sonnenfinsternis gewesen sein? Nein, das ist nicht möglich. Denn unter optimalen Bedingungen, und jetzt werden wir etwas genauer, hat der Mondschatten im günstigsten Fall einen Durchmesser von maximal 273 Kilometern. Aber das ist nicht das einzig Einschränkende, sondern das zweite Einschränkende ist, dass die maximale Zeit, wo er an einem Ort sichtbar ist, nur 7,6 Minuten beträgt. Dann ist die Sonne wieder zu erkennen. Aber alle Evangelisten berichten einmütig darüber, dass es 3 Stunden dauerte. Also eine Zeitspanne, die um ein Vielfaches länger ist als das, was physikalisch möglich ist. Und es gibt noch einen weiteren Grund, nämlich der jüdische Festkalender. Das Passahlamm wurde am Abend des 14. Nisan geschlachtet, gegessen. Somit ist sicher, dass zur Zeit der Kreuzigung Vollmond gewesen ist. Denn wir sind ja mitten im Monat. Und der Monat begann damals mit dem Neumond. Das heißt, eine Sonnenfinsternis kann nur am Anfang eines Monats stattfinden, nicht in der damaligen Einteilung der Monate und so weiter, aber eben nicht mitten im Monat. Denn mitten im Monat haben wir Vollmond. Das bedeutet, diese Sonnenfinsternis, die uns hier beschrieben wird, findet erstens zum falschen Zeitpunkt statt und zweitens dauert sie zu lange, als dass man sie naturwissenschaftlich erklären kann. Haben wir dann überhaupt eine Sonnenfinsternis? Ja. Lukas 23 sagt in Vers 45, und die Sonne verfinsterte sich. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Es war also eine Sonnenfinsternis. Nun, was ist das Ergebnis? Alle menschlichen Erklärungsversuche müssen hier aufhören. Es ist ein Wunder, was wir nicht naturwissenschaftlich beschreiben können. Das heißt natürlich nicht, dass das alles nicht stimmt. Ja, wenn wir etwas nicht erklären können, heißt es ja nicht, dass das falsch ist. Aber es heißt, dass wir als Geschöpfe lernen müssen, dass der Schöpfer, der alles erschaffen hat, das Alte Testament sagt, mit Weisheit und mit Einsicht, auch die Naturgesetze, die er erschaffen hat, zu jedem Zeitpunkt aufhören lassen kann. Und so erklären sich diese Wunder in der Bibel. Gott stoppt seine Naturgesetze, verändert sie vielleicht für einen kurzen Moment, und das sind Wunder oder Zeichen Gottes. Warum diese 3-stündige Sonnenfinsternis? Sie lässt uns vielleicht ein klein wenig erahnen, was dort am Kreuz geschah. Denn hier erduldete Jesus Christus das Gottverlassensein, das Gericht Gottes, dass er zur Sünde gemacht wurde, dass er die Frage der Sünde und Schuld geklärt hatte und dass das der einzige Weg ist, wie Menschen zu Gott kommen können, weil Jesus Christus dort als Unschuldiger, als Sündloser die Strafe, die Schuld der Ungerechten auf sich genommen hat. Das heißt nicht, dass alle Menschen automatisch errettet sind. Es gibt keine Alphasöhne, und sagt die Bibel ganz klar. Der Jesus ist im Blick auf alle Menschen gestorben. Jeder Mensch kann kommen. So unbeschreibbar groß war das Werk. Aber er ist als Stellvertreter nur für die gestorben, die kommen. Und Gott wollte uns nicht hineingucken lassen, was dort in diesen 3 Stunden geschah, als er seinen Sohn richtete, als er denjenigen richtete, der ihn so geehrt und so verherrlicht hatte auf dieser Erde, der nicht eine einzige Sünde tat, der Erfüller der alttestamentlichen Prophezeiungen gewesen ist, der das Gesetz vollkommen gehalten hat. Er war dort in dem Gericht Gottes. Ich glaube, die andere Seite, warum Gott die Sonne verfinsterte, ist vielleicht, dass der Mensch einen kleinen Eindruck bekam, was geschieht, wenn diese Sonne, die für unser biologisches Leben so notwendig ist, wenn sie plötzlich verdunkelt wird. Wenn der Mensch merkt, dass kein Licht mehr von dem Himmelskörper kommt, von dem er biologisch abhängig ist, von dem Himmelskörper, der uns Leben, Licht und Wärme gibt. Und was wird das sein, wenn ein Mensch sich nicht für Gott entscheidet? Dann wird sich nicht einmal die natürliche Sonne für ihn verfinstern, sondern dann wird er in dem ewigen Verlassensein von Gott sein, in dem ewigen Gericht Gottes. Und vielleicht gibt es deswegen heute diese kurzen Sonnenfinsternisse, dass der Mensch noch einmal daran erinnert wird, was Jesus Christus dort am Kreuz getan hat. Und dass man den Aufruf nicht vergisst, tu Buße, um nicht ewig verloren zu gehen. Es gibt noch eine Sonnenfinsternis in der Bibel. Und das ist noch eine zukünftige. Und wir finden sie in dem Propheten Amos, Kapitel 8, Vers 9. Dort heißt es, und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, Herr, da werde ich die Sonne untergehen lassen am Mittag und Finsternis über die Erde bringen am lichten Tag. Was Amos hier beschreibt, ist dasselbe, worauf sich der Jesus in seiner Endzeitrede bezieht. In Matthäus 24, Vers 29 und 30 meine ich. In dieser Endzeitrede bezieht sich der Herr auf Ereignisse kurz vor seinem zweiten Kommen. Ja, der Herr Jesus wird noch einmal wiederkommen, aber dann nicht in Gnade, wie das geschehen ist vor ungefähr 2000 Jahren, sondern in Gerechtigkeit zum Gericht. Und da ist es in Matthäus 24, Vers 29, sogleich, aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben. Und dann Vers 30, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Nur an jedem Tag, das ist nicht ein einzelner Tag von 24 Stunden, das ist ein Zeitraum, an dem die große Abrechnung des Herrn stattfinden wird. Mit all seinen Feinden, mit denen, die ihn abgelehnt haben, die ihn verworfen haben, die ihn angefeindet haben. Das spricht von der Zeit, in der der Jesus erscheinen wird, aber auch um die gottlose Masse seines Volkes zu richten. Es geht hier nicht nur um ungläubige Völker, es geht ja auch um das Gericht der gottlosen Menschen an seinem Volk. Natürlich hier bezogen auf sein irdisches Volk, auf Israel. Aber es bezieht sich auch, und wir können es wenigstens anwenden, auf all die Namenschristen, die Mitläufer im Volk Gottes, die keine echte Entscheidung getroffen haben für Jesus Christus. Und darum ist diese Sonnenfinsternis, wie sie uns in Matthäus beschrieben wird, so ernst. Und darum noch einmal dieser Aufruf, tu Buße, um nicht ewig verloren zu gehen.